Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Und aber wenn ganz viele Menschenmassen auf einem zu kleinen Raum sind, dann hat man natürlich zwangsläufig Probleme. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir das wieder in den Griff? Ich habe die Antwort jetzt heute hier nicht.
Dachte ich.
Das wird so einfach, ja.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist ein Gast, der sich mit Festen auskennt. Bei mir ist einer der größten Eventmanager des Nordens, ein Unternehmen, organisiert den Hafengeburtstag, das Eppendorfer Landstraßenfest, das Uhlenfest auf der Uhlenhorst, die Harley Days, aber auch Fanfeste, Weihnachtsmärkte oder die Cruise Days. Ja, bei mir ist Uwe Bergmann. Herr Bergmann, schön, dass Sie da sind.
Ja, moin.
Sie werden das als regelmäßiger Hörer und Leser unseres Podcasts wahrscheinlich schon kennen. Wir fangen immer mit 5 Fragen an, die alle zu beantworten haben. Wie sieht's denn aus? Was ist Ihre Lieblingsstadt?
Ja, da muss ich nicht lange überlegen. Ich bin natürlich ein überzeugter Hamburger.
Warum Hamburg?
Ja, ich bin also quasi hier geboren, war aber auch schon mal jenseits von der Stadt. Aber sie bietet viel.
Könnte ich alle
sagen. Sie ist ein
bisschen
eckig und kantig. Und gibt auch Widerwort und hat eben so ein bisschen dieses Seeklima. Und ich bin der See sehr verbunden. Insofern ist das hier meine Heimat. Und ich finde, wir sind hier ganz gut aufgestellt in der Stadt. Wobei ich es nicht ertragen kann, dauernd zu hören, dass es die schönste Stadt der Welt ist.
Das eint uns beide. Ihr Lieblingsstadtteil?
Ja, auch da muss ich nicht lange überlegen. Ich lebe seit 40 Jahren in Eppendorf und bin auch ein überzeugter Eppendorfer. Und kenne das noch aus der Zeit, wo es kreativ und wild war. Man musste damals nachts nicht ins Bett gehen, wenn man nicht wollte. Das ist heute anders. Aber ich trage die Erinnerung in mir und ich fühle mich da sehr wohl.
Also mit Blick auf das Landstraßenfest.
Oha, ja, da würde ich dann lieber mal den Stadtteil wechseln kurzfristig. Da gab es ein bisschen Schimpfe. Aber da kommen wir noch drauf.
Ja, ja. Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz?
Mein Lieblingsplatz ist, muss ich sagen, auf der Ostsee. 4 bis 5 Windstärken, halber Wind, das kann ich gut ertragen.
Auch da irgendwie so einen besonderen Geheimtipp, Anholt wahrscheinlich als Segler.
Och, Anholt, man ist ja immer auf der Fahrt. Das Schöne ist ja das Unterwegssein, das Segeln und die Häfen sind so fantastisch. Die dänische Südsee ist toll. Also das ist wirklich ein Ort, wo man zu sich kommen kann, Besinnung findet und inspiriert wird.
Ihr Lieblingsgebäude?
Na, auch da muss ich nicht lange überlegen, das ist natürlich das Volksparkstadion. Ich bin überzeugter HSVer. Ja, ich weiß, das spaltet die Stadt.
Ja, darf man sein.
Aber von Kindesbein an. Also seitdem ich denken kann, Uwe Seeler lebte 100 Meter entfernt von uns in Norderstedt damals. Und ja, der HSV hat mich immer begleitet.
Was halten Sie vom beabsichtigten Abriss des Stadions und eines Neubaus?
Ja, also ich erinnere natürlich noch das Eröffnungsspiel. Das war gegen 1860 München, des jetzigen Volksparkstadion. Kennt auch noch das alte und war sogar noch einmal im Roten Baum. HSV gegen Dortmund. Damals hatten noch Uwe Seeler und Charlie Dörfer gespielt. Die mussten irgendwie ausweichen. Also spannend grundsätzlich. Ich war jetzt gerade eingeladen in München zum Länderspiel Deutschland gegen Portugal. Und die Arena der Bayern ist schon ein anderer Schnack. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Also gibt Luft nach oben. Sie dürfen ja auch ein Gebäude abreißen, das ist aber nicht das Stadion.
Nee, also ich bin kein guter Abreißer, wenn ich ehrlich bin. Also das ist nicht meine Mission. Ich bin eher so ein Aufbauer. Und ich würde mir wünschen, dass wir endlich mal die Reeperbahn wieder komplett bekommen, da am Spielbudenplatz. Dieser hohle Zahn, der muss weg. Herzenswunsch, dass das wieder ein Gebäude wird.
Das ist ja schon abgerissen. Ich habe heute gedacht, weil ich Sie quasi als Mr. Party hier bei mir sitzen habe, gibt es noch 2 extra Fragen. Und zwar aus Ihrem eigentlichen Beritt. Was war denn eigentlich das schönste Fest, das Sie organisieren durften?
Tja, also das ist eigentlich ungerecht, das zu beantworten, weil eigentlich jedes Fest seine eigene Art hat. Aber was mich besonders bewegt hat, muss ich sagen, da standen mir sogar die Tränen in den Augen, das war damals, als Ilbruck das Volvo Ocean Race gewann und wir durften die Veranstaltung in Kiel ausrichten. Wir waren in dem Zusammenhang in Southampton und wir waren sogar in Auckland und haben die Tournee besucht dort, haben uns das angeschaut und dann Ilbruck als Ersten hier ins Ziel ankommen zu sehen mit der Heerschar von Schiffen auf der Förde, und das war so eine Inspiration, das war ein uniques Event, also nichts, was jedes Jahr stattfindet. Ich werde es ewig im Herzen tragen.
Da kommt dann der Segler durch.
Ja, nicht nur der Segler, es hatte eben einen ganz besonderen Spirit. Hatte natürlich auch mit Segelei zu tun, aber es war eben so besonders, weil es eben einmalig war und es kommt so schnell, glaube ich, auch nicht wieder.
Gibt es auch ein Fest, was Sie am liebsten streichen würden aus Ihrer Erinnerung?
Och, da gibt es so einige. Also da sind schon so einige ins Wasser gefallen. Ich weiß noch mal, in Bramfeld haben wir ein Stadtfest gemacht. Dann haben wir dann zum Laternenlaufen eingeladen. Da ist der Spielmannszug nicht gekommen. Da mussten meine Mitarbeiter vorweggehen und Laternen singen. Also wir haben so einige Niederungen der Veranstaltung auch schon hinter uns gebracht. Aber grundsätzlich macht das natürlich immer Spaß.
Sie sind jetzt auch seit fast 38 Jahren dabei. Da denkt man sich, dass da einiges zusammenkommt. Haben Sie mal überschlagen, wie viele Gäste Sie eigentlich in diesen 38 Jahren hatten?
Nee, das würde mich auch unruhig machen. Also wenn man sich diese Anzahl von Menschen vor Augen führt. Wir hatten ja gerade ein Wochenende in Eppendorf, wo es einfach Überhand nahm. Und ich habe auch sehr gut noch in Erinnerung das Public Viewing zur Europameisterschaft letztes Jahr, wo wir dann 50.000 energiegeladene Menschen auf dem Heiligen Geistfeld haben.
Und da war zu wenig Bier da, glaube ich, ne?
Nö, das war nicht so. Die mussten halt ein bisschen Schlange stehen. Das kann mal passieren, um Gottes Willen. Also das ist kein Problem, was wir haben. Aber das ist schon, wie gesagt, eine große Verantwortung. Und wenn man spürt, wie energiegeladen die Menschen dann beim Public Viewing sind und wie viel Freude auch und Leid dann auch da irgendwie zum Markte getragen wird, das ist schon eine Belastung auch. Also das macht Freude, aber es ist auch eine Belastung und eine Verantwortung. Insofern geht es mir gar nicht um diese maximale Anzahl von Menschen.
Was macht denn ein gutes Fest aus?
Naja, ich würde mal sagen, da tragen Sie Erlebnisse mit nach Hause, dann werden Sie emotionalisiert. Da lernen Sie Menschen kennen oder haben mit Freunden gute Zeiten. Und vor allem, was mich immer besonders inspiriert, sind Dinge, von denen ich nicht ahne und denke, dass sie passieren. Also, dass Überraschungen auch geschehen. Also, dass man auch ein bisschen überrascht wird, sich treiben lässt. Und das ist, glaube ich, was Wichtiges. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir im Zeitalter von Social Media und dem Internet leben, ist es so schön, wenn Menschen sich wieder begegnen und anfangen, mal den Mund zu benutzen und die Ohren zu spitzen und sich zuzuhören und was zu erzählen und gemeinsam lachen und feiern. Das ist was ganz Besonderes und das erfüllt mich auch immer mit Freude, wenn ich das sehe.
Wie wichtig sind denn Feste für eine Stadt und auch für die Stadtentwicklung?
Naja, also Feste, Veranstaltungen, ich nenne sie Veranstaltungen im öffentlichen Raum, das ist eigentlich unsere Mission. Ich habe in der Schule irgendwann nicht aufgepasst, sonst hätte ich nämlich Konzerte veranstaltet mit Eintrittsgeld, das ist viel einfacher. Aber wir sind irgendwie im öffentlichen Raum hängen geblieben und es bringt auch so viel Spaß, weil ich rede ja schon von der Überraschung. Überraschung ist ein tragendes Element für mich und ich weiß ja immer nicht, wer kommt, wie viele kommen und wie lange sie bleiben. Das sind also so spannende Faktoren und das macht es natürlich eben auch interessant, das dann zu begleiten und sich entwickeln zu sehen. Und insofern ist der öffentliche Raum eine Möglichkeit, sich eben zu begegnen. Und vor allem eben auch, dass unterschiedliche Gesellschaftsschichten sich begegnen. Ich habe ein wunderbares Beispiel. Im letzten Jahr haben wir das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit hier gefeiert. Und da ist natürlich immer die Spannung, kommen die Menschen, wie viele kommen und dies und das. Und wir haben das schon einige Male gemacht in Gesamtdeutschland. Und ich weiß, wer kommt. Das ist nämlich genau die bürgerliche Mitte. Das ist die Gesellschaftsschicht, die den ganzen Apparat auf ihren Schultern trägt. Und das macht so eine Freude, weil dieses Fest eben inhaltlich getrieben ist. Da geht es nicht nur um Essen und Trinken und Party machen, sondern da zeigt man sich, da erzählt man sich was. Was macht man mit in den Institutionen oder was macht die Wissenschaft mit uns? Wo steht Hamburg dort? Und das hat so viel Spaß gemacht, den Menschen zuzuschauen, wie sie das Fest erlebt haben. Und natürlich konnte man auch ein Glas Wein trinken oder ein Mineralwasser und auch ein bisschen Musik hören. Aber es war eben viel breiter aufgestellt. Und das bringt auch so einen Spaß, so ein Fest eben als wirklich kulturellen Beitrag in der Öffentlichkeit zu sehen. Und da finde ich, tun wir in Hamburg viel zu wenig.
Das ist ganz interessant, weil Sie das nennen. Ich fand das Fest auch deshalb spannend, weil die Straßen in der Innenstadt hier zuletzt doch ein bisschen gelitten haben, was so Frequenz und Menschen betrifft, wieder richtig voll waren. Und die Stadt wirkte viel fröhlicher, viel bunter und viel sympathischer.
Ja, also in eine City gehören Menschen. Die ist dazu gebaut und angelegt, dass da viele Menschen sind. Und den Auftrag haben wir mit der Veranstaltung wirklich erfüllt. Man darf auch nicht verschweigen, das hat auch Geld gekostet. Aber ich finde, es wird viel zu wenig investiert, auch Geld investiert in den Kulturbeitrag im öffentlichen Raum. Wir bauen große Konzerthäuser, das ist auch alles toll. Also das will ich gar nicht kritisieren. Aber ich finde, dass der Kulturbegriff dann irgendwo da im öffentlichen Raum zu kurz kommt. Und da würde ich mich freuen, wenn die Stadt also mal umdenkt und auch sagt, es müssen auch für die Menschen, die jetzt nicht unbedingt ein Theater, ein Konzert besuchen wollen, muss es auch was geben. Kultur gehört zu unserem Leben.
Ist die Innenstadt leicht oder schwer zu bespielen? Sie kennen ja auch die Vergleiche. Sie haben ja auch in Schwerin das Fest der Einheit zum Beispiel organisiert.
Ja, das ist also mit so einem Pfund in der Tasche, also auch mit Euros und dem Dazutun von so vielen Institutionen. Es haben ja unheimlich viele Verbände, Vereine, Institutionen mitgemacht. Auch die Stadt natürlich, die Staatskanzlei. Und das macht natürlich Spaß und dann kommt auch was dabei raus. Wenn wir als Veranstalter so quasi alleingelassen werden, nimm mal jetzt die öffentliche Fläche, gib uns möglichst viel Geld dafür und sieh zu, dass du ein tolles Fest machst und mach es auch noch sicher. Das macht manchmal keinen Spaß. Da kommt wenig bei raus, wenn ich ehrlich bin. Und man muss die Menschen, wie gesagt, begeistern, überraschen und auch mit Kultur versorgen. Und dann ist es alles viel schöner.
Und Hamburg hat ja Platz. Gerade in der Innenstadt gibt es ja wirklich genug Raum, um auch eine Stadt zu bespielen.
Ja, wir haben ja damals auch, ich war 5 Jahre auch mitverantwortlich mit anderen zusammen für das Alzer Vergnügen. Eine Veranstaltung, die auch in die Jahre gekommen ist. Und wenn man ehrlich ist, so ein Straßenfest und nichts anderes war das Alzer Vergnügen, lebt ja auch von seiner Nachbarschaft. Nun gibt es hier im Zentrum gar keine Nachbarn. Aber es gab damals, außer dem Alstervergnügen, gab es gar nicht so viel.
Also Hafengeburtstag, ja.
Haben die Hamburger als ihr Straßenfest begriffen.
Das Alstervergnügen war ja eigentlich so vom Niveau her, würde ich sagen, eine Liga über dem Hafengeburtstag.
Ursprünglich,
so habe ich es in Erinnerung. So von der Musik, von dem ganzen
Klientel. Wie die Alster auch damals ein Tick feiner war als der Hafen. Genau. Wir haben jetzt die letzten 15, 20 Jahre wahnsinnig auf den Hafen geschaut und den fokussiert. Und es ist mal wieder dran, dass wir uns um die Alster kümmern, finde ich.
Das heißt, müsste es eine Neuauflage des Alster-Vergnügens geben?
Na, es muss ja nicht so heißen, aber es muss ein Vergnügen rund um die Alster sein. Ne? Also das würde ich mir wünschen.
Haben Sie da einen Plan in der Tasche?
Ja, da denke ich mein ganzes Leben drüber nach, wenn ich ehrlich bin, natürlich. Aber da gehöre ich ja nicht zu. Da gehören ja andere Protagonisten dazu. Und vielleicht gibt es ja eine zündende Idee. Es gibt schon Überlegungen, was zu machen. Aber da kann ich jetzt nicht mit rauskommen.
Das ist der richtige Raum, um damit rauszukommen. Dafür machen wir den Podcast.
Nein. Ich bin ja auch wirklich nicht der Einzige hier in Hamburg, der tätig ist. Und ich muss Sie korrigieren. Natürlich veranstalten wir den Hafengeburtstag nicht. Das macht die Stadt, die Wirtschaftsbehörde. Wir leisten einen kleinen Beitrag dazu, mehr nicht. Bei den anderen Veranstaltungen mehr oder weniger, ja. Aber der Hafengeburtstag, das muss mal klargestellt werden, ist nicht unsere Veranstaltung.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wi-einfach.de.
Was aber, wo Sie auch zumindest mitveranstaltet haben und deshalb ist ja auch irgendwie der Link zur Stadtentwicklung da, ist, als die Hafen City sich in ihren einzelnen Quartieren neu eröffnet hat, gab es ja auch Eröffnungsevents, die haben Sie mit begleitet. Also es ist schon deutlich sichtbar, wenn irgendwo ein Viertel eine neu gemachte Straße ein bisschen ins Bewusstsein dringen will, da braucht man erstmal ein Fest.
Also das hilft natürlich, um die Menschen auch dahin zu bringen und ich finde ja auch etwas einzuweihen, das ist ja ein wunderschönes Moment, das muss auch zelebriert und gefeiert werden. Und ich darf mal daran erinnern, also eine der ersten Großveranstaltungen in der jetzigen Hafen City am 25er Schuppen, das waren die Harley Days. Also das waren 100 Jahre Harley Davidson 2003. Da haben wir Heerscharen von Menschen in die Hafen City getrieben, wo es sie noch gar nicht gab. Und das ist natürlich auch ein probates Mittel, um solche Flächen mitzuentwickeln, in das Bewusstsein der Menschen zu tragen. Und also wir leisten da schon immer, ich sag mal, Pionierarbeit und oft Pionierarbeit und sind dann, wenn es dann vollendet ist, dann manchmal nicht mehr so gerne gesehen. Aber damit müssen wir leben.
Ja, das ist ja ganz interessant. Alle gehen gerne zu den Festen, aber keiner hat sie gerne in der Nachbarschaft, oder?
Ja, auch das ist nicht ganz richtig. Also wenn ich das an das kleine Erika-Straßenfest denke, also ich habe mal 20 Jahre lang das Café Borchers in Eppendorf betrieben. Und die Straße, in der das Borchers liegt, ist die Erika-Straße, eine kleine, süße Eppendorfer Straße mit funktionierendem Einzelhandel noch. Da haben wir natürlich so ein richtiges, schönes Nachbarschaftsfest gefeiert. Da haben wir ein Theaterspektakel in der ganzen Straße vom Leder gezogen. Das war total nett und das wollte auch jeder da haben. Das war nett. Ansonsten geht es meistens um die Platzierung der WCs. Jeder will's und keiner vor seiner Tür. Das ist immer so ein Thema. Und manchmal läuft's auch aus dem Ruder, wie in Eppendorf jetzt. Dann kommen zu viele, dann geschehen Sachen, die darauf einwirken, die habe ich gar nicht mehr im Griff. Die kann ich so nicht beeinflussen.
Wollte ich gerade sagen, wie viel kommen, ist ja nun überhaupt nicht in Ihrer Gewalt.
Ja, das, wir haben ja schon Erfahrungswert. Aber manchmal kommen auch so Umstände zusammen.
Diesmal waren es ja deutlich mehr als in den Vorjahren.
Ja, ja,
viel zu viel. Woran lag's?
Naja, Wetter? Das lag daran, also erstmal war es die erste tropische Nacht, ne, über 20 Grad nachts, da wollen sie alle raus, also das war auf unserer Seite. Ich dachte, es kommen gar nicht so viele, weil wir in den Maiferien waren und da ist Eppendorf eigentlich fast leer gefegt, aber es kamen eben auch viele, die sonst nicht in Eppendorf sind, die auch herzlich eingeladen sind, aber in der Menge war das too much und da gibt es noch andere Gründe, warum das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und deswegen müssen wir da viel drüber sprechen. Und zwar nicht nur unter uns, sondern mit allen Protagonisten, die in irgendeiner Weise daran beteiligt sind.
Kann man eigentlich sagen, Sie sind ja so lange dabei, dass die Manieren der Leute schlechter geworden sind? Oder ist das wieder so eine Klage irgendwie seit 2000 Jahren?
Ja, wir haben halt Leserbriefe gekriegt oder Briefe von Anliegenden, die sagen, was ist das für eine verlorene Generation, die dann, die Mädchen sind so sexy und die Jungs alle muskelbepackt. Ach Quatsch, das war früher genauso. Ich glaube, dass die Gewalt früher sogar noch viel verbreiteter war, dass die Hemmschwelle sich da irgendwie nochmal die Faust ins Gesicht zu drücken, niedriger war als heute. Wir haben heute andere Themen, die uns mit denen wir uns beschäftigen. Und aber wenn ganz viele Menschenmassen auf einem zu kleinen Raum sind, dann hat man natürlich zwangsläufig Probleme. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir das wieder in den Griff? Ich habe die Antwort jetzt heute hier nicht.
Dachte ich.
Das wird so einfach, ja.
Nein, Sie sagten, wir haben noch andere Themen. Was sind denn so die Themen, die Sie umtreiben, wo Sie sich Sorgen machen? Wenn Sie sagen, die Manieren sind nicht schlechter geworden.
Naja, vielleicht andere Dinge, die schwieriger. Social Media ist eine Plattform, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe. Naja, also normalerweise habe ich ein Gefühl dafür, was geht und was geht nicht und wie viele Werbemaßnahmen leite ich ein. Aber über Social Media, da vernetzen sich ja Leute, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Und das gibt da so einen Schneeballeffekt, dem können wir gar nicht Herr werden. Im Guten wie im Schlechten. Es kann ja genauso ins Gegenteil kippen, dass alle Leute sagen, musst du nicht hingehen, ist alles ganz doof. Ne? Also das kann ich dann nicht mehr beeinflussen. Und davor habe ich einen mordsmäßigen Respekt. Und natürlich geht es auch darum, dass die Menschen inzwischen auch so eine Haltung entwickeln, dass sie ihnen stehen so ganz viele Dinge zu, dass sie zum Beispiel so ein Fest besuchen und sich ihren Scheiß selbst mitbringen. Wohlsituierte Leute, einen guten, teuren Wein, stellen sie auf den Tisch, den wir da aufbauen. Vielleicht noch ein bisschen Käse dabei in der Kühltasche. Also alles ganz kommod. Und nehmen das wieder mit nach Hause. Das heißt, die Flasche lassen sie stehen und den Müll auch. Und denken, Mensch, sie haben ja einen tollen Beitrag geleistet an dem Fest.
Sie waren ja da.
Aber für uns machen sie nur Probleme. Und das war in Eppendorf wahnsinnig. Und dann verkaufen die Supermärkte sich leer mit ihren Flaschen und machen sich überhaupt keine Gedanken. Wohin damit? Die denken, wieso ist doch befandet zum größten Teil. Aber das Pfand löst ja keiner ein. Die Menschen sind so arrogant, kann man fast sagen. Die sagen, da stelle ich dahin, da kommt bestimmt ein Penner und nimmt das auf und verdient sich seine 8 Cent. Aber da kommt keiner. Ne?
Ist das mehr geworden? Also,
ja.
Ich meine, das gibt's ja auch, das sagt ja jeder Kneipier inzwischen, dass der Kiosk um die Ecke ihnen eigentlich die Möglichkeit nimmt, als Kneipier auch Geld zu verdienen.
Ja, das ist die Corner-Mentalität. Ne? Und die Leute sagen, ich habe doch ein Recht darauf. Was willst du denn von mir? Ich kann doch hier sein, es ist öffentlicher Raum. Haben sie ja auch recht. Aber sie haben kein Recht darauf, dass wir das absichern, dass wir da Musik hinstellen und Tisch und Bänke hinstellen und
Klos.
Die ganze Infrastruktur, WCs, da haben sie kein Recht drauf. Und das akzeptieren sie und dann machen sie halt in den Park.
Ist das vielleicht aber auch eine Reaktion auf die Preise, weil es kann natürlich auch wieder sehr subjektiv sein, aber ich habe so ein bisschen Erinnerung, das Bier ist schon echt üppig teuer, eine Pommes 5 Euro, das sind natürlich auch Preise, die sich nicht jeder leisten kann. Ne?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und trotzdem sind wir, glaube ich, die mit Abstand günstigste Form, sich zu unterhalten und auch unterhalten zu lassen. Weil wir nehmen ja keinen Eintritt. Wenn Sie heute ein Festival besuchen, sind Sie 200-300 Euro los. Wenn Sie ein normales Clubkonzert besuchen, kostet es 30 Euro. Wir nehmen ja gar keinen Eintritt. Ne? Alles free of charge. Das finde ich auch gut, das Prinzip.
Also kommt das irgendwann vielleicht? Weil wenn alle ihre Weinflaschen und ihre Käsedosen mitbringen, dann geht es ja nicht mehr anders.
Nee, dann geht es nicht mehr anders. Aber ich darf ja gar keinen Eintritt nehmen auf öffentlichem Raum. Ich darf noch nicht mal jemand des Platzes verweisen, weil es ist ja ein öffentlicher Raum. Das ist auch gut so. Ich will gar nicht den öffentlichen Raum alleine beherrschen. Wir sind ja ein Volksfest. Da können die Menschen kommen und gehen. Aber es wäre natürlich gut, wenn sie sich dann betragen und auch einen Beitrag leisten. Und ja, die Standgebühren sind hoch, aus unterschiedlichen Gründen. Und damals, als ich anfing damit, habe ich viel mehr damit verdient als heutzutage. Also von Stadtfesten und Straßenfesten könnte ich meinen Betrieb nicht mehr halten. Da müsste ich meine Mitarbeiter nach Hause schicken.
Sondern von quasi privaten und Unternehmens... Ja,
Corporate-Events oder wenn wir so einen Tag der Deutschen Einheit machen, kriegen wir für unsere Arbeit bezahlt. Und zwar so, wie man ausgebildete Facharbeiter bezahlt.
Was ja auch legitim ist.
Weil total legitim. Also meine Mitarbeitenden sind lange da und verdienen ordentliches Geld. Also angemessen müssen sie auch, weil sie in der Stadt leben. Und das muss bezahlt werden. Mit der Durchführung eines Straßenfestes kann ich das nicht mehr bezahlen.
Das ist ganz interessant. Dann lassen Sie uns darüber nochmal reden. Was macht es denn so teuer? Also auf der einen Seite haben wir schon besprochen, Umsatz zu generieren ist schwierig, weil jeder gerne seine Dinge mitbringt. Nun ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass die Stadt ja auch ganz gerne zulangt, wenn es um Standgebühren und Lizenzen geht, ne?
Ja, das ist ein Thema, da bin ich auch schon lange im Gespräch, auch mit der Politik, dass ich fordere, weil ich vorhin ja sagte, also der öffentliche Raum ist ja auch ein Kulturraum. Und Veranstaltungen im öffentlichen Raum, finde ich, müssen auch inhaltlich etwas bieten. Die können nicht nur sicher sein und nicht nur irgendwie Toiletten haben und nicht nur was weiß ich haben. Die müssen auch Inhalte haben. Und das kostet Geld. Die Künstlerinnen und Künstler, die damit machen, auch die müssen leben, die müssen bezahlt werden und alles, was das Ganze nachher zu einem wirklichen Fest werden lässt. Und da fangen wir wieder an. Wo ist der Kulturbegriff? Die Stadt erhebt Sondernutzungsgebühren. In Eppendorf zum Beispiel zahlen wir da 39.000 Euro. Das ist ja schon mal eine Stange Geld.
Ja.
Und gibt uns unsere Anforderungen, die sie erfüllen sehen will, damit das überhaupt durchführbar ist. Das heißt, wir haben so ein Riesenbuch von Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Natürlich
auch. Das heißt, sie macht dafür nichts. Sie macht
nur. Naja, nichts will ich nicht sagen. Also sie setzen sich
die auch Reinigung müssen sie auch bezahlen,
naja,
oder?
Ja, selbstverständlich. Aber sie beschäftigen sich damit und erarbeiten also praktisch unsere Auflagen, die wir bekommen. Und dann kommt auch die Polizei und ist auch vor Ort. Das muss ich zum Glück noch nicht bezahlen. Aber ansonsten kostet es natürlich erstmal Geld alles.
Und so ein Auflagenbuch, wenn man das so mit 87 in Anfängen vergleicht, da war das wahrscheinlich irgendwie ein Dreiseiter und jetzt kriegen Sie einen richtigen Ordner.
Es war auch ein Einseiter teilweise nur. Und der kam dann auch am Tag der Veranstaltung, manchmal auch danach. Also es war überhaupt kein Verhältnis. Es war früher so ein bisschen Anarchie. Ich will das gar nicht sagen. Dafür ist ja wirklich nichts oder fast gar nichts passiert. Wir hatten keine Sicherheitskonzepte und was weiß ich. Interessant war, ich war jetzt vor ein paar Jahren in Amerika, New York, habe ich mir ein Straßenfest angeguckt, also in einer Stadt, die ja wirklich, Sicherheit ist ein Riesenthema da. Da müssen Sie sich anstehen und checken lassen, wenn Sie irgendein Hochhaus betreten wollen. Die Absperrung eines Straßenfestes waren Holzbalken, das war's. Also mehr machen die da nicht. Also die haben da ein anderes Verständnis von.
Aber so war es bei uns ja früher auch. Also machen wir uns nichts vor, da mussten wir nicht alle Straßenfeste groß sichern.
Nein. Ich kann das auch verstehen. Wie gesagt, es gibt diese furchtbaren Attentate und da müssen wir uns vor schützen. Ich habe da aber auch eine eindeutige Meinung. Ich finde, dass ein Veranstalter nicht zur Aufgabe bekommen darf, dass er sich gegen terroristische Angriffe wehrt. Weil die Konsequenz wäre, ich müsste mir einen Panzer kaufen. Und das tue ich nicht. Ich habe den Kriegsdienst verweigert damals und würde jetzt einen Frevel tun, mir einen Panzer zu kaufen. Also ich finde, das ist die Aufgabe des Staates, dafür Sicherheit zu geben, also von Dingen, die von außen auf die Veranstaltung wirken. Alles, was aus der Veranstaltung wirkt, muss natürlich der Veranstalter lösen, ist gar keine Frage.
Macht einen das eigentlich manchmal auch ein bisschen verzweifelt, wenn man so die Anfänge noch kennt und dann Nachrichten wie zum Beispiel aus Solingen hört?
Ja, das ist ganz furchtbar und traurig. Also ich habe auch einen wahnsinnigen Respekt und auch eine Angst davor, dass uns das widerfährt. Dann schaltet sich aber mein Verstand ein und sagt, hör mal zu, es gibt so viele Veranstaltungen und so viele Abermillionen Menschen besuchen Veranstaltungen. Und auch wenn tragischerweise Menschen zu Tode gekommen sind oder verletzt wurden auf Veranstaltungen, ist die gesamte Anzahl noch relativ gering im Verhältnis zu den Menschen, die Veranstaltungen besuchen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass uns das trifft, ist sehr gering. Aber nichtsdestotrotz besteht sie und wir müssen gucken, dass wir unsere Besuchenden schützen und absichern. Aber das muss eben in einem Dialog mit den zuständigen Behörden und Gremien geschehen. Das kann man nicht einfach sagen, du Veranstalter, mach mal. Weil wir machen das nicht nur, um unser Geschäft zu tätigen, sondern das ist eben auch eine Mission, die in die Öffentlichkeit wirkt. Also wir erreichen Öffentlichkeit und ich finde, wir leisten auch Arbeit für die Öffentlichkeit und das muss dann eben anders beurteilt werden, als wenn ich irgendwie über Eintrittsgelder finanziert mich irgendwo absichern kann.
Ist es denn so, dass Sie bislang die ganzen Poller alleine bezahlen müssen, die Sie dann aufbauen, die Betonpoller?
Ja. Wir kriegen mitgeteilt, in welcher Anzahl und dann müssen wir das erfüllen oder die Polizei sagt, ihr dürft diese Veranstaltung nicht öffnen.
Kann man eigentlich mal diese ganzen Auflagen, die man so nach und nach irgendwie von, angefangen von den WCs über die Sicherheitsauflagen bis hin zur Müllentsorgung, wenn man das so umrechnet, wie wirken die sich denn so auf so einen Bierpreis aus?
Naja, deswegen kostet das Bier auf einer Veranstaltung so viel, wie es kostet und es ist noch relativ günstig, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich war neulich bei einem Open-Air-Konzert, da zahle ich für einen halben Liter Bier 6,80 Euro. Nein, das ist bei uns unter 5 Euro zu kriegen. Also da sind wir noch lange nicht. Und trotzdem ist es viel Geld. Ich habe viel Kinder und weiß, wie das ist, wenn man mit einer Familie so ein Fest besucht.
Ja, ja.
Da sind 100 Euro und heute nichts mehr.
Muss man schon ein paar Scheine einstecken.
So ist das, ja. Und natürlich sind die Pommes teurer geworden. Aber eben der Kostendruck auch. Wir müssen es ja irgendwie umlegen. Und nochmal, mit Straßenfesten könnte ich meine Mitarbeiter heute nicht mehr bezahlen.
Hinzu kommt der Mindestlohn. Wie sehr trifft der so einen Veranstalter?
Ja, das ist, also auch da bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich natürlich, dass Menschen ein Einkommen erzielen müssen für Arbeit, die es ihnen ermöglicht, in einer Stadt wie Hamburg zu überleben. Gar keine Frage. Also ich habe keine Freude daran, wenn ich Leute betteln sehe oder was weiß ich. Die Leute müssen von ihrer Arbeit leben können. Aber wenn man das jetzt mal genau betrachtet, sind diese Mindestlöhne natürlich etwas, das setzt sich vor. Wenn ich jemandem Mindestlohn zahle, dann will der Nächste schon sagen oder sagt mir, ich arbeite doch nicht für Mindestlohn, ich bin mehr wert als der Mindestlohn.
Klar, jeder Student würde jetzt Mindestlohn kriegen, der bei ihm Bier ausschenkt.
Diese Geschichte, wenn man das kurz mal um 20% erhöht, und das ist ja viel, dann haben wir ein echtes Problem, weil wir ganz viele Gewerke haben, die sagen wir im Mindestlohnbereich arbeiten, die ganzen Securities, die ganzen helfenden Hände, die Müllentsorgung. Also heute zahle ich für eine Stunde einer Reinigungskraft auf der Veranstaltung 30 Euro. Früher habe ich dafür 10 bezahlt.
Ui.
Ja. Und das ist natürlich ein echter Unterschied. Und natürlich müssen die Leute die 30 Euro verdienen, wenn sie richtig angemeldet, versichert sind und dann kriegen sie Überstundenzuschläge und Nachtzuschläge und Feiertagszuschläge und hast du nicht gesehen. Also das ist dann so, wie es ist.
Ja, ich bin ja inzwischen auch mehr und mehr der Meinung, dass wir mit weiteren Mindestlohnerhöhungen am Ende die Menschen immer stärker ausschließen, die eigentlich von wenig Geld leben, nämlich quasi Geringverdiener, die sich zum Beispiel dann nicht mehr leisten können, auf so ein Fest zu gehen, weil es zu teuer ist, die sich keinen Pfund Erdbeeren mehr kaufen können aus Deutschland, weil es zu teuer ist. Und dieser Mindestlohn zumindest ja, also klar, für Menschen, die 40 Stunden die Woche arbeiten, muss der gezahlt werden. Aber für meinen Sohn, der jetzt anfängt zu studieren, der muss keinen Mindestlohn kriegen, wenn er auf dem Eppendorfer Landstraßenfest irgendwie Biergläser einsammelt.
So sehe ich das auch.
Ja, da müssen wir nur noch den Bundesarbeitsminister überzeugen. Das können Sie dann ja machen.
Ja, ich bin da auch ein kleines Licht. Ich werde das nicht schaffen. Aber wenn man sich so umhört, ist ja natürlich eben auch schon ein Spektrum an Meinungen zu dem Thema vorhanden. Das ist auch gut so. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, jemand, der von seinem Job leben muss und soll, der braucht auch das entsprechende Geld dazu. Aushilfstätigkeiten müssten irgendwie anders vergütet werden können.
Ja, ich glaube, da liegt die Lösung. Wir haben ja, da musste ich auch schmunzeln, im vergangenen Jahr, Sie machen ja auch Weihnachtsmärkte, berichtet, warum in Ottensen der Weihnachtsmarkt stumm blieb. Wegen der GEMA-Gebühren haben sie keine Musik mehr gespielt. Ist das irgendwie eine einmalige Drohung gewesen oder müssen wir uns jetzt auf stille Weihnachten einstellen?
Ja, ach, das mit der GEMA ist auch so ein Thema. Also ich finde, dass die Regelung der GEMA völlig am Praxisleben vorbeigeht, was so Veranstaltungen im öffentlichen Raum angeht. Es wird gar nicht die Menge der Menschen berücksichtigt, die damit versorgt werden, mit diesem Signal, will ich mal sagen. sondern es wird die Quadratmeterzahl der Fläche genommen, stumpf. Und das passt hinten und vorne nicht. Also es gibt so unterschiedliche Veranstaltungen. Man kann mit der GEMA zum Glück immer handeln. Das ist wirklich der türkische Basar. Und da möchte ich mal die türkische Geschichte da rausnehmen. Also der Basar, der ist nichts dagegen. Und wenn man sich entsprechend zur Wehr setzt, dann geht was. Aber es müsste eigentlich eine Neuregelung kommen, die ein bisschen mehr Realitätsbezug hat. Und bei den Weihnachtsmärkten, weil sie eben so lange dauern und da relativ viel Fläche haben, ist eine Bühne inzwischen fast ausgeschlossen. Ich darf dann pro Lautsprecher aus Tonträgermusik kann ich dann schon mal abspielen. Aber das nimmt natürlich solcher Veranstaltungen auch so ein bisschen den Charme. Ne, das ist alles realitätsfern. Und die sitzen hoch und trocken und sagen, Mensch, wir schreiben euch eine Rechnung. Ich kriege noch nicht mal irgendwie ein persönliches Gespräch heute mehr bei der GEMA. Das ist alles automatisiert. Und das kann es nicht sein, weil diejenigen, die dann eben diese Kultur vortragen, die Künstlerinnen und Künstler, sind nicht die, die in den Charts sind und gute Tantiemen bekommen, sondern die müssen zusehen, dass sie Jobs haben. Und die werden immer weniger.
Wir haben ja eben schon über diese Maßnahmen gesprochen, die also insgesamt das Geschäft schwieriger machen. Ist eigentlich so der Weihnachtsmarkt ein bisschen quasi gefährdet durch diese ganzen Preiserhöhungen? Weil wenn man das so sieht, Wetter ist ja oft auch eher mittelmäßig, dass wir also vielleicht zu viele Weihnachtsmärkte haben und in Zukunft weniger sehen werden, weil sich keine Märkte mehr lohnen.
Ach, das weiß ich gar nicht. Also wir müssen ja nicht hier mehr dauernd wehklagen. Also der Weihnachtsmarkt ist immer noch so eine Eventform, die sich gut rechnet.
Ah ja.
Und zwar deswegen, weil sie 30 Tage Bestand hat. Sonst habe ich viel mehr Aufwand in kürzerer Zeit.
Der Glühwein hat auch eine gute Marge.
Ja, Glühwein hat auch eine gute Marge, es kommt hinzu. Aber ich kann eben auch ganz anders meine Energie umlegen auf die Veranstaltungstage, die ich brauche, um mich schön zu machen. Und insofern ist ein Weihnachtsmarkt da eigentlich noch ein sehr schönes Geschäft. Und wenn wir mal zurückdenken, früher gab es keine großen Weihnachtsmärkte. Das hat sich ja alles entwickelt. Und früher kam auch keiner auf die Idee, im November, Dezember bei 4 Grad und Nieselregen sich draußen hinzustellen und stundenlang zu verweilen. Das hat sich geändert, zum Glück. Also auch das trägt dazu bei, dass Leute sich treffen und gemeinsame Erlebnisse haben. Also das ist eine schöne Geschichte. Da müssen wir auch aufpassen, dass es nicht zu kompliziert und zu teuer wird. Noch eine Gebühr und noch eine Gebühr. Das ist alles endlich. Aber noch ist es so, dass Weihnachtsmärkte sich rechnen. Aber das muss ja auch. Ich muss auch irgendwie ein bisschen Steuern bezahlen, wenn ich irgendwie einen Beitrag leisten will. Und dazu muss ich Gewinne generieren.
Ich höre schon raus, um die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir kommen jetzt leider schon fast zum Ende, aber vielleicht passt da auch die Schlussfrage, die ich schon das eine oder andere Mal gestellt hat, wenn der Bürgermeister jetzt zugehört hat und denkt sich, oh, wir kriegen Probleme mit unseren Straßenfesten. Ich rufe mal den Uwe Bergmann an und frag mal, was ich ändern soll. Was würden Sie antworten?
Ja, also ich würde antworten, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass wir so ein bisschen ernster genommen werden, was das Kulturerlebnis im öffentlichen Raum angeht. Ich würde mir wünschen, dass auch die Kulturträger, die öffentlichen geförderten Kulturträger, die Staatstheater auch sich öffnen und sagen, okay, wir nehmen auch an dem Leben im öffentlichen Raum teil, nicht nur in unseren Häusern. Ich würde mir wünschen, es gibt
also da klingt so raus, die Bereitschaft ist nicht so da, wenn Sie anfragen, wir haben hier eine Bühne.
Ach Quatsch. Nein. Dann sagen die, wir brauchen mehr Geld. So, das ist die Antwort von denen. Und es gibt ja die Kultur- und Tourismustaxe. Die zahlt jeder Mensch, der in Hamburg übernachtet, ob jetzt aus geschäftlichen Gründen oder privat, in ein Töpfchen ein. Das sind, glaube ich, in diesem Jahr kommen da um die 30, über 30 Millionen zusammen. Das ist eine richtige Summe. Und die Hälfte dieser Summe kriegt die Kultur. Und das ist ja auch schön. Aber ich finde, dass von dieser Hälfte dieser großen Summe ein Teil wieder zurückfließen muss in das Thema Event im öffentlichen Raum. Das findet überhaupt noch nicht richtig statt. Es gibt so einige Veranstaltungen, die Altonale kriegt ein bisschen was. Aber so ein Straßenfest, das guckt man doch nicht an. Ihr seid doch kommerziell. Was wollt ihr denn von uns? Und das geht nicht. Also ich würde mir wünschen, dass es Regelungen gibt, dass man solche Veranstaltungen fördert, nicht um den Veranstalter reicher zu machen, sondern um die Veranstaltung inhaltsreicher zu machen. Das ist wichtig, damit wir wirklich ja auch Beiträge haben und inhaltsreiche Veranstaltungen im öffentlichen Raum zelebrieren können, an denen die Menschen ihre Freude haben und nicht nur eben das Trinken, gemeinsame Trinken im Vordergrund steht.
Gibt es so einen Ort, den Sie gerne in Hamburg bespielen würden mit irgendeinem Fest oder einem Weihnachtsmarkt?
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn EWI einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
Den einen Ort, also...
Der noch nicht so entdeckt ist vielleicht?
Na, wir haben ja mal angefangen mit der Fleetinsel. Das war so eine kleine Fläche. Das Fleetinsel-Festival wurde dann das Duckstein-Festival. Und das war wirklich eine besondere Fläche. War vorher noch nie bespielt. Und von dieser Fläche hat man ganz viel Hamburg. Man sieht also mal diese Jugendstilbebauung, dann die klassizistische Bebauung. Die Moderne ist da. Man blickt durch den Kanal zur Alster. Man kann sogar zur Elbe blicken. Also da ist so viel Hamburg drin. Man kann auch den Rathausturm sehen. Das ist ein Platz, der wirklich Hamburg symbolisiert. Und da haben wir so schöne Erlebnisse gehabt mit dem Duckstein-Festival. Das war fantastisch.
Gibt's gar nicht mehr, ne?
Nee, da hat man uns vertrieben. Da waren die Anlieger, die damals, glaube ich, die Häuser besetzt haben und dann sehr günstig diese Wohnung mieten konnten. Und die fühlten sich gestört und fanden das so furchtbar kommerziell. Viele andere Menschen haben das gefeiert, aber wir mussten dann weg und waren dann an der Alster und dann in der Hafen City. Und heute können wir das gar nicht mehr finanzieren, weil es vom Kulturanteil zu teuer wurde. Und so ein Duckstein-Festival ohne diesen Anteil an Kultur ist nicht zu argumentieren für uns.
Sehr schön, dass die Hausbesetzer von einst dann irgendwie die Kultur vertreiben.
Ja, empfindlicher, ja.
Da sind wir schon fast wieder in Eppendorf, aber wir sind am Ende angekommen, am Ende unserer Zeit. Herr Bergmann, schön, dass Sie da waren. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.